Herzlich willkommen bei Locus, dem Podcast der Deutschen ILCO mit Rebecca Theiler und Martina Richter. Mein Name ist Martina Richter und ich bin heute zu Gast in der Reha-Klinik Bad Oechsen. Heute spreche ich mit Birte Schlinkmeier über das Thema Sexualität nach einer Krebserkrankung mit oder ohne Stomaanlage. Wir beschäftigen uns mit den Fragen, was ist eigentlich Sexualität und welche Auswirkungen haben eine Krebserkrankung und die Therapien auf die Sexualität. Liebe Birte, danke für die Einladung. Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, danke, liebe Martina. So ein ganz bisschen was hast du ja schon verraten, dass ich in der Reha-Klinik Bad Oechsen arbeite. Das ist eine rein onkologische Reha-Klinik in Bad Oeynhausen. Hier bin ich schon seit 14 Jahren als Krankenschwester tätig mit der Zusatzausbildung zur Fachschwester für Brusterkrankung, eine sogenannte Breast Care Nurse. Und ich glaube, bei dieser beratende und schulende Tätigkeit bin ich auch auf das Thema Sexualität gekommen. So finden auch die Stoma-Patienten oder Patientinnen, nehme ich zu mir. Ja, also das erstmal kurz zu mir und dann beantworte ich dir gerne alle Fragen, die du hören möchtest.
Ja, zunächst würde mich mal interessieren, was versteht man jetzt eigentlich unter Sexualität?
Vielleicht kann ich noch so ein ganz bisschen ausholen, wenn ich darf. Sexualität ist ja letztendlich nicht der reine Geschlechtsakt. Das, was uns jetzt allen so durch den Kopf geht, wenn man darüber spricht, das ist ja ganz viel Nähe, das ist Partnerschaft, das ist Wärme, das ist sich lieb haben, das ist Geborgenheit. Bis hin zur Befriedigung. Das ist aber auch der natürlichste Baustein eines Lebens. Gerade wenn wir auch draußen so an die Tierwelt denken und ohne Sexualität, ohne die normale Sexualität gäbe es uns alle ja nicht. Und das lebt und erlebt jeder Mensch aber völlig anders. Und wenn ich jetzt in dem Interview von der normalen Sexualität spreche, dann denke ich, weiß auch jeder, was gemeint ist. Es wird ja unterschiedlich gelebt und erlebt, aber ich glaube, unter normal kann sich jeder was vorstellen. Genauso möchte ich noch etwas vorwegschicken, wenn ich jetzt in dem Interview von dem Paar spreche, also Mann und Frau, dann bitte verzeiht mir, dass ich weiß natürlich, dass Frauen mit Frauen zusammenleben, Männer mit Männern, nur so ist es für mich einfach so ein bisschen vom Redefluss einfach einfacher.
Gibt es jetzt Unterschiede bei Männern und Frauen, was die Ansprüche an Sexualität ausmacht?
Mann und Frau unterscheidet sich ja grundsätzlich. Das ist so. Ich sage auch immer vorsichtig, der Anspruch an Sexualität, auch an die Häufigkeit, ist da ja schon völlig unterschiedlich. Gerne erwähne ich in meinen Vorträgen immer so, was ist eigentlich normal? Dreimal pro Tag? Jetzt lachst du auf.
Genau, ich auch.
Schon sportlich, ne?
Ja.
Also dreimal pro Tag, dreimal pro Woche, dreimal pro Monat, dreimal im Jahr. Wo findet sich jeder wieder? Irgendwo findet sich jeder so dazwischen wieder. Aber jedes Paar muss einfach das selber entscheiden. So, und das weiß auch jeder, dass dem Mann gerne nachgesagt wird, dass er viel häufiger an Sexualität denkt als wir Frauen. Ich weiß nicht, wo die Aussagen herkommen, da soll es Studien drüber geben. Und wenn es so ist, dann ja, kann ich das wohl akzeptieren. Aber wie jeder Sexualität lebt, ist tatsächlich unterschiedlich und letztendlich ja auch körperbedingt unterschiedlich. Und da würde ich auch gerne gleich kurz sagen, dass man uns Frauen leider komplizierter geschaffen hat als den Mann. Was bedeutet, einen weiblichen Körper oder uns Frauen muss man schon kennen, damit überhaupt die Sexualität so gelebt werden kann, wie es eigentlich sein sollte. Die Männer haben es da so ein bisschen leicht.
Ich hatte mal einen Chef. Ich bin in meiner ersten Ausbildung Arzthelferin in einer gynäkologischen Praxis gewesen. Und mein Chef hat immer gesagt, der große Unterschied ist, dass Männer einen gewissen Trieb haben und Frauen leben vom Erleben. Also das heißt, wenn es ein schönes Erlebnis war, dann möchten sie das wieder haben, aber ist es mit Schmerzen verbunden? Und das kann ich mir gut vorstellen, wenn man jetzt so eine Krebserkrankung hat und dann noch diese Therapien hinter sich hat, dass es dann nicht so ein schönes Erlebnis erstmal ist und dass dann vielleicht Frauen eher sagen, ach, das brauche ich nicht.
Ja, stimmt. Vielleicht hole ich jetzt auch noch mal wieder so ein bisschen aus. Jetzt nehmen wir ein Paar, ein ganz normales Ehepaar. Die haben 25 Jahre lang ein ausgefülltes, erfülltes Sexualleben gehabt. Also für die beiden völlig in Ordnung. Jetzt erkrankt die Frau, nur mal als Beispiel, an Darmkrebs, kommt irgendwann nach der Reha nach Hause mit einem Darmstoma. Das versorgt sie selber bestenfalls. Das ist ja auch immer ein Punkt für mich, den ich immer anspreche und sage, nach Möglichkeit versorgt euer Stoma selber. Das spielt auch hierbei eine Rolle. So, und dieses Paar soll jetzt, also sie hat die Operation gehabt, sie hat Chemotherapie gehabt, sie hat schlimmstenfalls auch noch die Bestrahlung gehabt. Das heißt, sie hat Narben von sich getragen, sie hat Gewichtsveränderungen, sie hat wahrscheinlich Hautveränderungen, sie hat Schleimhauttrockenheit durch die Chemotherapie. Das alles und natürlich allem voran den Beutel, der an ihrem Bauch hängt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Der Nebenwirkungen mit sich bringen kann, die diesen Paar, die auch der Frau überhaupt noch nicht klar ist, die ja gar nicht einzuschätzen sind während des Geschlechtsakt. Was passiert da überhaupt mit mir? Hält das alles? Und. Das hole ich gerade so ein bisschen aus, war mir mal gerade wichtig, denn entscheidend ist die normale Sexualität, so wie es das Paar vorher kannte, kann meistens nicht mehr gelebt werden. Das Paar sollte und muss sich gemeinsam einen neuen Weg suchen, eine Alternative vielleicht sogar suchen, weil es schlimmstenfalls gar nicht mehr möglich ist auf dem Weg, wie es früher möglich war. Und das ist so das, wo ich ansetze in meiner Beratung und in meinen Vorträgen, erstmal vorrangig dem oder der Betroffenen klarzumachen, wo ist das Hauptproblem? Wie kann ich es möglichst lösen? Und wie kann ich so ein Gespräch überhaupt aufbauen? Wenn ich ja vorher es überhaupt nicht gewohnt war, 25 Jahre mit meinem festen Partner darüber zu reden. Denn das ist letztendlich der Schlüssel zu ganz vielem. Dass wir als Paar nicht in der Lage sind, über etwas zu reden, was eigentlich für uns das ganz Normalste und zum Teil sogar Schönste vielleicht in einer Beziehung ist. Ich meine, ne, die Beziehung besteht ja aus vielen Dingen, aber letztendlich aus Vertrauen und Nähe. Und da ist das Sprechen unglaublich wichtig als Paar. Und ja, dass dieses Paar sich dann einfach auf einer anderen Ebene vielleicht wiederfindet.
Ist das vielleicht auch dann ein Altersproblem? Ich bin 55, aber das Thema Sexualität so offen irgendwie anzusprechen, habe ich auch nicht gelernt.
Bestätigen mir fast alle meine Patientinnen hier und auch in meinen Vorträgen. Ich sehe ja dann die Gesichter, wie die nicken und sagen, ja, genau so ist es. Ich kann dir nicht beantworten, Martina, warum wir es als Mensch nicht lernen. Ich denke, die heutige Generation tut das schon auf einer anderen Art und Weise, wenn ich mir vorstelle, früher meine Großeltern, ich habe weder was gesehen noch was mitgekriegt. Und trotzdem sind wir irgendwann alle entstanden. Und meine Eltern waren zum Glück schon offener damit, ja. Aber das Paar an sich, wenn sich das Paar kennenlernt, irgendwann kommt es dazu, dass man sich austauscht, dass man miteinander intim wird. Und hinterher, anstatt sich vielleicht auszutauschen, offen und ehrlich, was gefällt dir, was hättest du gerne anders, tut es dir irgendwo weh, hast du irgendwo Probleme, also gerade im Hinblick jetzt auf das Stoma, wieder auf eine Erkrankung, das findet oft nicht statt, sondern gerne machen wir unserem Partner irgendetwas vor. Wir spielen ihm sogar gerne was vor, da liegen übrigens wir Frauen wieder weit vorne, ne? So ein bisschen nach dem Motto, also das wäre jetzt aber toll. Also das war ja mal richtig toll und insgeheim wünschen wir uns vielleicht ganz andere Dinge. Und davon lebt eben auch mein Vortrag und auch hier meine Beratung. Wenn ich hier Paare habe in diesem Büro, wo wir beide ja uns gerade aufhalten, dann sind das unglaublich tolle Gespräche, weil die beiden hier sitzen und dann sagen, warum hast du mir das nie gesagt? Wir leben 25 Jahre miteinander, wir haben so oft miteinander geschlafen und sind intim geworden und du hast mir nie gesagt, dass du es eigentlich gerne ganz anders haben möchtest, dass es dir so überhaupt nicht gefällt, dass du lieber so berührt werden möchtest oder so. Und jetzt kommen wir sogar noch auf das Stoma. Auf einmal ist sogar noch etwas da, was das nochmal alles verändert. Und schon müsste man dann natürlich Wege finden und sich endlich austauschen. Anders wird es nicht funktionieren.
Das ist wohl wahr. Und da bin ich auch ganz froh, dass es dich gibt. Aber Ich weiß, dass es gibt Psycho-Onkologen, aber die sind nicht für Sexualität zuständig. Gibt es denn da so richtig Sexualtherapeuten nach einer Krebserkrankung?
Also es gibt Sexualtherapeuten. Ich persönlich kenne keinen, aber ich weiß, dass es das gibt. Leider sind auch meistens die Wartelisten recht lang. Und ich glaube, wenn man da die Gelegenheit hätte, als Paar an solche Therapeuten zu kommen, wäre das toll. Jetzt muss man nur immer gucken, Martina, und jetzt komme ich wieder darauf so ein bisschen zurück. Wenn du 25 Jahre ein gesundes Sexualleben mit deinem Partner hattest, also gesund, ein erfülltes, das Wort ist passender, ein erfülltes Sexualleben hattest, dann ist es das Stoma, dann ist es die Krebstherapie, die euch verändert. Und ich weiß nicht, ob das die Sexualtherapeuten entsprechend so dann auch schulen können. Denn jetzt, wenn ich dich jetzt hier beraten würde, du sitzt vor mir mit dem Wunsch, dann würde ich mir das erstmal alles angucken bei dir, mit dir das durchgehen. Wie bist du versorgt? Hält deine Versorgung? Wann hast du den Stuhlgang? Wie ernährst du dich? Hast du vorher zum Beispiel blähende Dinge gegessen? Hast du getrunken, wenn wir jetzt von einem Urinstoma sprechen? Also grundsätzlich erstmal die Versorgung muss so gut sein, dass du dich damit sicher fühlst. Aber das weiß ein Stomaträger eigentlich. Und es gibt auch so schöne Hilfsmittel, die man dir natürlich jetzt empfehlen könnte, die ich zum Teil auch hier habe und zeige. Ja, also von bestimmten Unterwäschestücken. Das sind natürlich nicht die Unterwäschestücke, die du so alltäglich kaufen kannst, sondern zum Beispiel, die eine Hose heißt Uvea Penti. Die lässt du an. Das ist eine schöne Spitze. Es gibt in Schwarz, in Rot, in schönen Farben. Und die ist halt so gefertigt, dass die Frau sie nicht ausziehen muss. Und der Beutel ist versteckt. Und es sieht trotzdem sehr, sehr schön und sexy aus, finde ich. Das ist mal so ein Beispiel. Ja.
Aber ich habe zum Beispiel auch viele Leute, die eine Stoma-Rückverlagerung hatten. Und danach aber Probleme mit der Kontinenz. Was würdest du denn denen raten?
Da wird so ein bisschen sehr medizinisch und schwierig. Aber grundsätzlich natürlich erstmal das medizinisch abklären, woran liegt es? Wo ist da der Schaden oder wo auch immer? Oder müsste man jetzt gezieltes Training nochmal machen? Vielleicht auch mal einen Urologen aufsuchen, gerade bei Männern. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber da würde ich immer den erfahrenen Arzt dann auch oder den erfahrenen Onkologen mit einbeziehen.
Jetzt in deiner Beratung, kommen da jetzt mehr Frauen oder mehr Männer?
Mehr Frauen. Also ich hatte ja eben auch gesagt, wir versuchen hier in der Klinik möglichst viele Patienten zu erreichen, indem wir den Vortrag halten. Der ist mittlerweile so beliebt, also so haben wir beide ja auch im Ursprung mal zueinander gefunden. Und da bin ich auch ganz dankbar für und da decke ich schon ganz, ganz viel ab. Der dauert 60 Minuten. Und dort hole ich eigentlich schon die betroffene Patientin oder den betroffenen Patienten ab, sodass am Ende kaum noch Fragen hat. Denn da empfehle ich dann noch Tipps. Zum Beispiel sind es für mich immer noch die Facebook-Gruppen, wo man sich austauschen kann. Dann gibt es auch noch so andere richtig gute Stoma-Seiten oder Stoma-Produkte, die man bestellen kann, die man bei euch überall auf der Seite auch findet, die ihr auch zum Teil verlinkt habt oder wo ich auch weiß, dass Betroffene sich an euch wenden können, um da nochmal diese Empfehlungen gezielt sich abzuholen. Denn das ist ja auch sehr zeitaufwendig, wenn man das alles googeln müsste. Ja, genau.
Hast du Männer hier, die Brustkrebs haben?
Ja. Also es erkranken ja etwa 80.000 Frauen jährlich an Brustkrebs, also 75 bis 80.000, die Zahlen schwanken ein bisschen, und etwa 800 Männer. Wir haben uns hier in Oechsen auf Männer spezialisiert. Nur im Moment haben wir einen, das weiß ich. 130 Frauen und einen einzigen Mann. Nur, dass du so das Verhältnis ein bisschen mal hörst. Die laden wir grundsätzlich aber immer zu einer Beratung hier für uns ein. Und von der Narbenberatung nochmal über Kleidungsstücke, über eventuell Brustaufbau, Brustwarzen, Tätowierung, solche Sachen. Also wo er so seine Empfehlung sieht. Hier Selbsthilfegruppe. Das Netzwerk Männer mit Brustkrebs, wenn ich sagen darf.
Ja.
Schon. Ja. Ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppe für Männer mit Brustkrebs.
Es ist gut, dass es das gibt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass aber Frauen, sag ich mal, nach so einer Operation wahrscheinlich mehr Probleme haben mit ihrem veränderten Körperbild als Männer, oder?
Also wenn ich jetzt ein bisschen über die Erkrankung Brustkrebs da sprechen darf und Sexualität, das ist natürlich jetzt so, da gehe ich jetzt in die Vollen, ne? Das mache ich seit 12 Jahren. Bei den Frauen fängt das schon dann an mit der starken körperlichen Veränderung, angefangen von der Brustoperation, je nachdem, was da gemacht worden ist. Dann die ganze Therapie, die Chemotherapie, die Bestrahlung, die Antihormontherapie, die meisten bekommen hinterher. Das führt, man sagt immer, zu Lustlosigkeit, also die Lasten mit der Lust. Du weißt, dass in einem Auto Benzin sein muss, damit es fährt. Und so braucht unser Körper ein bestimmtes Spiel an, ein Zusammenspiel der Hormone, was zuständig ist, damit wir überhaupt Lust empfinden. Und wenn das nicht mehr stattfindet aufgrund der Therapie, ja, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, da springt das Auto nicht an. Und ohne diese schöne Lustempfinden kommt es dann dazu, dass man sich dem Partner regelrecht entzieht, weil man ja Angst davor hat, auch jetzt will er mehr. Die Paare einfach sich ja quasi auseinanderleben. Das Problem ist nur, dass dir das vorher niemand sagt und dich auch nicht berät und du damit so alleine gelassen wirst. Und hier in der Klinik fangen wir das einfach ab und die Frauen sitzen da und sagen halt, warum hat mir das nie jemand vorher gesagt? Da wäre uns viel erspart geblieben.
Aber das kenne ich halt auch aus, ich habe zwar keinen Brustkrebs, aber das kenne ich eben auch aus den Zeiten, wo ich sehr viele Schmerzen habe. Da spielt bei mir auch die Sexualität keine Rolle, weil ich dann einfach so mit mir und meinen Schmerzen beschäftigt bin, dass da gar kein Gedanke dran verschwendet wird.
Alles hat ja so seine Zeit während der Erkrankung. Ne? Es ist die Diagnose, die Therapie und die Zeit danach. Und Sexualität gehört sicherlich nicht an den Anfang. Aber irgendwann kommt es als Paar. Und das versuchen wir hier so ein bisschen aufzufangen, indem wir eben schulen und indem wir hier den Betroffenen zumindest schon Ratschläge geben, die sie mitnehmen können nach Hause. Und an Top 1 steht immer die Information des Partners, indem man sagt, es ist nicht so, dass ich dich nicht mehr liebe oder dich nicht mehr begehre oder dich nicht mehr will, sondern ich kann nicht, ich fühle mich nicht gut. Du wirst den Begriff kennen, Martina. Fatigue steht ganz weit oben. Abgeschlagenheit, Schwäche, Müdigkeit. Fatigue ist noch so unbekannt und wir arbeiten hier ja ganz, ganz weit vorne daran, dass das bekannter wird. Und Fatigue hat nichts mit Faulheit oder Depressionen zu tun, sondern mit der Erkrankung. Und wenn du dir vorstellst, du bist da dran oder schwer betroffen von Fatigue, dann hast du keine Lust auf jegliche Art von Aktivität. Dann die ganze Körperbildveränderung, die Narben, die Schmerzen. Bei den Frauen ganz weit vorne die Scheidentrockenheit. Da geben wir ja hier Tipps, die wir 100-fach ausprobiert haben mit Frauen, auch mit den Männern tatsächlich. Also Paare, die sich da zur Verfügung gestellt haben. Und ich sage immer liebevoll, wir haben unsere kleinen Öchsenstudien hier selber gemacht. Und das sind jetzt Präparate, du sitzt ja in meinem Büro, die anderen sehen es ja leider nicht, aber die sind hier überall hinter versteckt und die geben wir auch aus als Gratismuster, damit die Frauen das hier schon ausprobieren können. Und das macht diese Beratung so wertvoll.
Wie sieht das aus mit dem schlechten Gewissen? Ich denke mal, dass Frauen halt ja wissen, dass ihr Mann sexuelle Bedürfnisse hat oder Wünsche. Und man oder Frau kann das jetzt gerade nicht erfüllen. Wie sieht das aus? Ich denke mal, da entsteht so ein gewisser Druck, so der auch eine Beziehung vielleicht belasten kann. Sprecht ihr das auch offen an?
Ja, und das ist auch so, dass ich natürlich erstmal, die Frau jetzt in diesem Fall würde ich jetzt fragen, haben Sie Ihren Mann denn schon mal gefragt, wie groß, und jetzt bleiben wir bei deinen Worten, der Druck ist, ja? Und die Frauen sagen vielleicht, eigentlich hat er, eigentlich ist alles in Ordnung. Ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass er da jetzt irgendwo mehr möchte, als ich bereit bin zu geben. So, das ist das eine. Das ist natürlich der Idealfall. Dann gibt es aber auch wirklich Paare, wo du in diesem Fall recht hast, wo das Verlangen des Mannes deutlich größer ist und die Frau einfach nicht bereit ist oder es auch nicht kann. Da muss man natürlich einen Weg finden. Und ich sage auch den Frauen, es gibt ja Hilfsmittel. Es gibt so schöne Hilfsmittel, die man benutzen kann, die man auch einsetzen kann. So ein bisschen seine Liebe wieder neu erfinden in der Partnerschaft. Und in dem Schrank, wo ich dir jetzt gerade hinzeige, da stehen so ein paar Hilfsmittel drin, die wir zeigen.
Ja, die will ich aber gleich auch noch sehen.
Ja, die wir den Frauen in die Hände geben. Und das sind ganz so seriöse Sachen, sage ich immer vorsichtig, weil das soll ja nun auch alles ein bisschen seriös hier bleiben. Wir empfehlen den Frauen, guck doch mal als Paar wieder einen schönen Film zusammen. Also das Wort schön in Anführungsstrichen. Gibt's auch schöne Sachen, auch die wir Frauen gern gucken. Es gibt Hörspiele, die sind sehr erotisch. Kann man im Internet alles finden. Einfach sich wieder ein bisschen neu erfinden und vielleicht auch Freude daran haben, wenn man selber vielleicht nicht mehr befriedigt werden kann, aber dann doch als Paar gemeinsam eine Lösung findet, dass der Mann glücklich ist am Ende. Ich muss immer aufpassen mit meiner Formulierung, aber ich glaube, es versteht mich jeder, was ich meine.
Und ich denke mal, das gilt wahrscheinlich aber auch im umgekehrten Fall, weil ich weiß, dass also gerade Darmoperationen, die finden ja im Becken statt und bei Männern ist das Becken schmaler als bei Frauen. Irgendein Chirurg hat mir mal gesagt, wie, als wenn man in so ein Hähnchen greift. Also es ist nicht sehr viel Platz da drin und die Verletzungsgefahr ist da schon sehr groß. Und auch da, denke ich mal, bei Männern, die haben ja wahrscheinlich dann auch eine gewisse Vorstellung, was ihre Frau gerne möchte und können das dann nicht leisten. Ich denke mal, genau da kommt dann bei denen wahrscheinlich auch das schlechte Gewissen und der Druck.
Also wie gesagt, da gibt es auch gute Urologen, die da auch ein bisschen beraten und sich natürlich mit der Thematik besser auskennen, als ich es jetzt tatsächlich tue. Wir haben zum Beispiel einen ganz tollen Oberarzt hier bei uns in der Klinik, der das mit den prostataoperierten Männern durchgeht, auch mit Paaren gemeinsam, also da ganz viel schult, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, der aber auch sehr, sehr offen an das Thema tatsächlich rangeht, ne? Und ansonsten würde ich, wenn das Paar jetzt so vor mir sitzt, würde ich dem Mann auch die Hilfsmittel zeigen. Ich würde ihm Wege und Dinge zeigen, die genauso möglich sind und die Frau vielleicht genauso glücklich macht. Ja, sich da eben wieder neu so ein bisschen erfinden. Und da setzt natürlich mein Vortrag an, wo ich jetzt auch diese Dinge als Beispiele dann auch zeige. Und man vielleicht sagt, ach guck, da sowas gibt's auch. Ja, das könnten wir auch bestellen. Genau.
Also man kann einfach auch zusammenfassend sagen, das Wichtigste als Paar ist einfach darüber zu reden. Einen Weg zu finden, offen auszusprechen, was geht und was nicht geht und was sich jeder wünscht.
Das hast du gut gesagt. Also ich versuche es auch nochmal, da würde ich noch so ein bisschen was zufügen, aber eigentlich trifft es das schon ganz gut. Ganz weit vorne steht natürlich auch sich selber mögen, das Stoma akzeptieren. Wenn ich das Stoma hasse und meinen Körper und die dazugehörigen Dinge, die sich verändert haben, also wenn ich es wirklich, dann werde ich auch nie glauben, dass jemand anders mich so liebt mit Stoma. Aber, und das denke ich, werden die Hörer auch wissen, die uns jetzt hören, vielleicht gäbe es uns ohne das Stoma auch nicht mehr, den Betroffenen. Also ich bin selber keine Stoma-Trägerin, aber das muss man einfach sagen, da ist ja eine ganz große Dankbarkeit auch hinter, dass es das gibt. Sich mit Hilfsmitteln beschäftigen und die Tipps würden sie finden, die Betroffenen. Und der Austausch. Aber ich glaube, das haben wir schon genug betont. Ich denke, da sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
Genau. Ja, Birte, vielen Dank also für unser Gespräch. Es ist auch für mich nicht das einfachste Thema, was es so gibt. Denke mal, dass es jeden interessiert. Und ich fand es sehr informativ. Und wenn die Zuhörer noch irgendwelche Fragen zu diesem Thema haben, dann bitte ich euch, schreibt uns eine E-Mail an nrw@ilko-kontakt.de.